Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Was gegen Markus, heute mit klaren technischen Vorteilen für den Markus, mit seiner glockenklaren Stimme aus unserem Studio, vor einem perfekten Mikrofon, ich mit weniger Volumen über eine Leitung in dieser Sendung. Doch probieren wir es trotzdem, oder? Geht's dir gut, Markus?
Selbstverständlich geht es sehr gut und du musst dich nicht beklagen. Du hast dafür sehr viel Sonne am Mittelmeer, das ist auch gut.
Hoffen wir. Also wir reden über Krieg in der Ukraine, Bundesrat in der Krise, Schweiz und die Annäherung an die NATO und die französische Wahl und die aktuelle Stellung der Rechtspopulisten in Europa. Also, reden wir über den Krieg in der Ukraine. RIA Novosti ist die offizielle russische Nachrichtenagentur. Die hat den Kampf gegen alles Ukrainische ausgerufen, gegen die ukrainische Elite und ihre Anhänger. Alle müssen ausgelöscht werden, wird da verkündet. Deutlich kann man einen Völkermord, ein Genozid nicht ankündigen. Und das passiert nicht zum ersten Mal in dieser Form. Im Gegenteil, die ukrainisch-russische Geschichte ist prägt von solchen Vorgängen, wie Anne Applebaum in ihrem eindrücklichen Buch «Roter Hunger» beschreibt. Und dort vor allem die Verhungerungspolitik von Stalin, der Holodomor, anfangs von den 30er Jahren. Du hast das Buch auch gelesen, Markus. Siehst du ebenfalls Parallelen zwischen der Politik von Stalin und von Putin?
Ja gut, das ist schon ein bisschen, so weit würde ich jetzt noch nicht gehen, weil eben, also mit Stalin sind dann irgendwie 20 Millionen gestorben. Das ist beim Putin noch nicht der Fall und auch die Systematik.
Aber in der Ukraine sind es 3,5 Millionen, die dort offenbar gestorben sind, die der Hungertod
haben. Ja, stimmt,
haben. Und
aber
die haben verkündet, alles Ukrainische muss ausgelöscht werden, die ukrainische Sprache, die ukrainische Elite etc. Und das hört man jetzt wieder.
Ja, aber jetzt auch nicht gerade von Putin, oder? Und es ist, also, ich würde
ja,
jetzt sagen,
von seiner Nachrichtenagentur.
Ja, ich wäre jetzt da mal noch ein bisschen vorsichtig. Also
er hat selber gesagt, die Ukraine ist kein Land, muss ausgelöscht werden, ist ein Teil von uns, oder?
Ja,
das ist meiner Meinung nach wirklich ja, du, so klar.
Aber du weißt es ja, wie es mit einem historischen Vergleich ist. Ich finde, Stalin ist jetzt gerade das Verrückteste, was du sagen kannst. Ich finde, es gibt gewisse Ähnlichkeiten, aber es gibt auch Ähnlichkeiten zwischen Putin und Peter dem Grossen. Es ist eine lange, lange imperialistische Tradition, wo der Putin drin steht. Ob er jetzt ein zweiter Stalin wird oder nicht, das sehen wir jetzt. Ich glaube nicht. Ehrlich, er hat auch die Mittel nicht. Also Russland ist in einer anderen Verfassung als damals der Stalin. Nein, Stalin hat er nicht so. Mal Stalin hat er gern, stimmt, das ist recht, aber die Zaren sind ihm noch wichtiger. Und wie gesagt, es ist auch eine andere Situation. Damals war die Ukraine Teil von der Sowjetunion. Jetzt ist es ein unabhängiges Land, das gut bewaffnet wird vom Westen. Das ist sehr wichtig und wo sich wehrt. Und ob jetzt da der Putin sich durchsetzen kann, das steht sehr, sehr in den Sternen. Dass da genozidale Bemühungen gibt, das würde ich gar nicht bestreiten. Das ist eindeutig. Und ich meine, wie er auch, also der Putin systematisch Zivilisten bombardieren und töten und so weiter, das ist eine klare Sprache. Aber der Holodomor ist schon noch eine andere Dimension, die wahnsinnig ist. Also, ja, aber es ist, eben, ich will da gar nicht irgendwie zu viel vergleichen, weil ich finde, wir müssen uns mit der heutigen Zeit befassen und wir müssen vor allem den Putin verstehen. Und verstehen heisst Putin, das ist ein Imperialist, wie er immer schon gegeben hat in den Russen. Und alle die Leute, die das Gefühl haben, sie sagen jetzt ganz überrascht, was da läuft, haben sich eben getäuscht, weil sie meiner Meinung nach das viel zu wenig sehen, die russische Geschichte.
Gut, also, wo du jetzt gerade ein bisschen relativierst.
Nein,
also,
ich will es einfach nicht vergleichen.
Die Filmbevölkerung, Angst und Schrecken,
wollte
versetzen. Stichwort sind Bucha und Kramatorsk. Das sind aber erste Anfangs-Events, die wir da sehen. Und die Frage ist, wird das die Widerstandskraft der Ukraine schwächen, wie der Putin offenbar mit dieser Taktik erhofft? Oder im Gegenteil, stärken? Viele Leute, mit denen ich geredet habe, sagen, das stärkt die ukrainische Widerstandskraft. Wie siehst du
es? Ja, das ist sicher so. Und ich glaube nicht unbedingt, dass der Putin das macht, weil er die Ukrainer schwächen will, sondern ich glaube, dass es zum Teil auch Disziplinlosigkeit ist von seiner Armee. Ob das alles bewusst und systematisch ist bei den Russen, ist noch schwer zu sagen. Ich weiß also, es man, nicht. Also wenn es systematischer wäre, dann hätten wir mehr.
Bahnhof bombardiert, wo Tausende von Leuten sind, mit Präzisionswaffen, und zwar mit Cluster Ammunition, wo man dann möglichst viele Leute kann treffen kann. Also nicht nur irgendeinen Krater, man hat keinen Krater gesehen, sondern es sind kleine Teile, die dann in alle Richtungen verspritzen, dann über 50 Tote geben, über 100 Verletzte. Das ist nicht Disziplinlosigkeit, Markus.
Nein, habe ich auch von Butscha geredet. Und bei Butscha bin ich ziemlich sicher, dass es mit Disziplinlosigkeit zu tun hat und nicht mit der systematischen Anweisung aus Moskau. Das glaube ich nicht.
Das ist ja,
ist schon recht. Aber schau, Roger, ich meine, wir sind uns ja einig, wir müssen uns noch nicht diskutieren. Ich bin der Meinung, es ist noch nicht Stalin. Putin ist noch nicht Stalin. Es gibt unglaublich viele Unterschiede. Und ich glaube, man macht es sich auch zu einfach, wenn man einfach sagt, es ist Stalin. Es ist ein bisschen gewisse Sachen sind ganz anders.
Gut, also der Westen macht jetzt immer mehr, aber der grosse Gamechanger sieht man noch nicht, wie er etwa bei einem Angriff mit chemischen Waffen angekündigt worden ist. Die Waffen kommen, allerdings spät und zögerlich. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat heute gesagt, es braucht mehr schwere Waffen für die Ukraine. Kommt ein bisschen spät, finde ich.
Gut, aber ich glaube, auf die Deutschen muss man jetzt auch nicht mehr warten. Ich glaube, die Deutschen kommen da nicht mehr. Sondern die Engländer machen sehr viel und die Amerikaner machen sehr viel. Und das hat ja schon unglaubliche Wirkungen gehabt. Also man muss schon sehen, ich meine, die Russen sind jetzt in der Defensive und das ist eine Sensation. Das hätte ja eigentlich niemand gedacht, wo man angefangen hat mit dem Krieg. Und es zeigt noch einmal, wie im Krieg eben erstens alles möglich ist und wie wichtig das ist, dass das Volk sich eben wehrt und motiviert ist und auch einen Chef hat wie der Zelensky, wo das extrem gut kann ausdrücken, wo das total gut kann verkörpern, den Widerstand. Ich meine, das ist eine Sensation und ich finde, von dem muss man wahnsinnig viel reden, weil das hat es jetzt schon lange nicht mehr gegeben in Europa, dass man sieht, dass die Leute so bereit sind, sich für die Freiheit zur Wehr zu setzen, gegen die Russen. Das hat man nie denen zutraut und das ist eine unglaubliche Leistung. Und von der Ukraine wird jeder jetzt immer von einer Nation reden und es wird gar nie mehr in Zweifel gehen, dass das ein eigenes Land ist. Und von dem her, finde ich, haben sie schon unglaublich viel erreicht.
Genau, darum habe ich auf die russische und ukrainische Geschichte hingewiesen, weil die wissen genau, wie die Russen vorgehen, nämlich weil sie es so oft erlebt haben. Jetzt gibt es einen neuen russischen
Oberbefehl. Und sie sind auch selber, darf ich noch schnell etwas sagen, sie sind also auch häufig Täter gewesen. Also muss man auch noch ein bisschen aufpassen. Gell? Die Ukrainer haben zum Beispiel während der Nazi-Zeit keine gute Rolle gespielt. Also es ist immer beides gewesen. Die Ukrainer sind auch Teil gewesen von dem russischen Reich und haben viel, viel grosse Verbrechen von dem Reich auch mitgemacht. Also das muss man auch noch sagen.
Ganz klar, das hat es natürlich gegeben in dieser Region, und zwar von allen Seiten. Sie sind nicht die, die nur immer so Unschuldsland waren, aber sie sind natürlich gegenüber den Russen, dem grossen Sowjetstaat, dem grossen zaristischen Staat, sind sie immer die Kleinen gewesen. Also, es gibt einen neuen russischen Oberbefehlshaber eingesetzt vom Putin, weil es offenbar nicht funktioniert hat. Der Alexander Dvornikov, der den Übernamen bekommen hat. Der Butcher, der Schlechter von Aleppo, wo er Angriff auf syrische Spitäler und Schulen kommandiert hat. Und jetzt hofft er, der Putin, dass er mit dem mehr Erfolg hat. Doch die beiden Kriege wollen sich doch überhaupt nicht vergleichen. In Syrien sind die Russen nicht auf ähnlich ausgerüstete und motivierte Gegner getroffen wie die Ukraine. Der neue General wird doch die Fakten am Boden nicht massiv verändern können. Es ist eher eine Verzweiflungstat und offenbar setzt er noch mehr auf Terror gegen die Zivilbevölkerung. Genau für das steht ja der Dvornikov.
Ja, das sehe ich auch so, aber gleichzeitig ist offensichtlich, ist das ein gleich ein fähiger General, ein brutaler General, aber ein fähiger General. Und ich meine, was soll der Putin sonst machen? Wenn ein Krieg nicht gut läuft, dann tust du immer generell austauschen. Das ist in jedem Krieg so, in allen Ländern so. Und es tut einfach das bestätigen, was wir ja jetzt alle auch gesehen haben, dass die Russen das alles unterschätzt haben und viel mehr Schwierigkeiten haben, als sie das je gedacht haben. Der Putin muss etwas machen und es ist auch klar, in welche Richtung das geht. Das ist auch die beste russische Tradition. Sie werden einfach immer brutaler. Und von dem her muss ich aber auch sagen, ich glaube nicht, dass der Krieg jetzt bald vorbei ist, weil es wird dann auch sehr viel schwieriger, überhaupt noch einen Frieden zu finden, wenn du so unglaubliche Missetaten hast auf einer Seite, vielleicht auch auf der anderen bald. Die Ukrainer können wahrscheinlich auch mal zurückschlagen, könnte ja passieren. Also von dem her, es wird immer schwieriger, dass es da mal einen Frieden gibt.
Ich glaube auch, dass, also von Frieden müssen wir gar nicht reden. Es muss eine Verhandlungslösung geben, einen Waffenstillstand und so. Und das kann noch länger gehen. Und das kann nur dann passieren, offenbar, sagen viele Beobachter, wenn die Ukraine die Russen zurückdrängen können, ganz. oder teilweise von ihrem Territorium, dann ist möglicherweise eine Verhandlungslösung drin, wo dann der Putin immer noch, wenn er einen Teil von Donbass hat, kann als Gewinn, als Sieg ausgeben. Aber bis dahin gibt es noch sehr viele Tote, vor allem in der Zivilbevölkerung. Die Frage ist aber, wie lange können wir im Westen aushalten, als da eine Zivilbevölkerung massakriert wird? Vor allem nach dem Holocaust hat man ja gesagt, das darf nie mehr passieren. Never again. Und jetzt passiert es vor unseren Augen in Echtzeit, Markus.
Ja gut, aber das haben wir schon erlebt in Jugoslawien und dort hat man eigentlich auch lange gar nichts gemacht und hat viele Sachen zu... Ja, aber es ist schon lang gegangen, ein paar Jahre, gell? Also man hat das lange brodeln lassen und ich meine, das ist jetzt ein bisschen Wertentest vom Westen und ich sehe es ähnlich wie du, also Butscha hat die Leute schon sehr erschüttert, dann gibt es aber immer Gefahr, dass man sich halt daran gewöhnt. Butscha war das erste Mal, dass man es wirklich klar gesehen hat, wie das läuft. Jetzt kann sich das wiederholen und am Schluss ist es für uns Normalität. Oder meine, der Punkt ist, es ist auch in dem Sinn asymmetrisch. Für die Amerikaner ist die Ukraine sehr weit weg. Und für die Amerikaner kommt der Militäreinsatz eigentlich nicht in Frage, weil eben, es ist ihnen zu weit weg. Der Joe Biden hat auch andere Sorgen. Und die Europäer sind militärisch eigentlich nicht in der Lage. Das ist ja der grosse, wie soll ich sagen, das ist ja die Lebenslüge von uns Europäern. Wir haben jetzt seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir von den Amerikanern eigentlich gelebt. Wir haben den Schutzschirm, deshalb geht es uns schaurig gut, deshalb fühlen wir uns so sicher. Deshalb sind Leute wie ich in Xoa eingetreten, weil man das Gefühl hat, es gibt nie mehr Krieg. Nein, es ist schon so. Oder? Wir sind ja wahnsinnig verwöhnt worden durch einen Schutzschirm, den niemand richtig gesehen hat. Und dann hat man sich noch können über die Amerikaner aufregen und so weiter und blöde Sprüche machen. Und jetzt sehen wir ein bisschen das Problem. Europa kann nicht selber das Problem Ukraine lösen. Es will auch nicht. Aber selbst wenn man will, ohne Amerikaner können wir nichts machen.
Gut, weil wir haben uns natürlich einen konventionellen Krieg nicht wollen oder können vorstellen und einen atomaren Krieg schon gar nicht, Gleichgewicht des Schreckens. Und jetzt ist ganz anders rausgekommen, als wir das uns denken. Reden wir über unser zweites Thema. Der Schweizer Bundesrat wird zurzeit heftig kritisiert in vielen Medien. Der funktioniert nicht mehr als Gremium. Alle wollen sich profilieren. Dein Fazit, das du gestern da gebracht hast, in der Sonntagszeit, viel schlechter als andere Länder, sind wir nicht regiert, sind wir nicht mit dieser breiten Koalitionsregierung gefahren. Das stimmt für mich so nicht. Das ist für mich keine schlüssige Analyse. Weil ich sehe einen Bundesrat, der zwar gut funktioniert im Normalfall, aber in der Krise, Corona oder jetzt auch Ukraine, reagiert er fast schon panisch und richtungslos. Und das fördert das Vertrauen nicht, sondern führt eben im Gegenteil zu Verstaunen und Unsicherheit in der Bevölkerung.
Gut, das wird jetzt gar nicht unbedingt bestritten, aber es ist ganz klar nicht das Gremium, das gemacht ist für Krisen, weil in der Krise ist es immer gut, wenn du eigentlich klare Führung hast, das ist logisch. Und deshalb hat die Schweiz eigentlich auch in der Bundesverfassung die intelligente Idee gehabt, im Krieg haben wir einen General. Oder das ist ja eigentlich ein Zugeständnis, dass die Kollektivregierung in der Krisenzeit teilweise ein bisschen untauglich ist. Aber ich glaube, es gibt niemanden in der Schweiz, der das ändern will, weil die Kollektivregierung unter dem Strich eben gleich wieder eigentlich gut arbeitet. Ich meine, Corona hast du gesagt, stimmt, oder? Die haben viel Streit gehabt, die haben auch viel komische Kommunikation gemacht und so weiter. Aber unter dem Strich ist die Bilanz von der Schweiz zum Beispiel viel, viel besser als, nehmen wir jetzt zum Beispiel China, wo nicht mehr aus der Corona rauskommt, wo klare autoritäre Führung ist, wo einer in Peking alles beschließt und jetzt Shanghai zugemacht hat, 23 Millionen, sind fast nicht gerade vom Verhungern, aber haben langsam ein Problem, dass sie noch Lebensmittel bekommen. Das funktioniert nicht besser. Und von dem her muss ich sagen, die Bilanz von dieser Schweizer Chaos-Truppe, und das ist es nämlich gewollt, ist nicht sehr schlecht.
Gut, also wir wollen uns ja nicht vergleichen mit China, sondern mit anderen demokratischen Ländern. Und es ist natürlich toll, nachdem man gesagt hat, autoritär regierte Staaten können in der Krise besser funktionieren und immer als Beispiel China genommen und gemerkt haben, jetzt mittlerweile, dass das eher eine kurzfristige Politik ist. Aber schauen wir doch etwas anderes an. Es gibt jetzt eine starke Verschiebung in der Parteienlandschaft. Die SP schwächelt, die beiden grünen Parteien legen stark zu. Immer klarer wird auch, dass die FDP mit zwei Mitgliedern im Bundesrat übervertreten ist. Es drohen also Abwahlen. Und das führt dann eben zu diesen teilweise peinlichen Selbstprofilierungsversuchen, die das ganze Gremium schwächeln. Das heisst, der Bundesrat bereitet selber das Terrain vor, dass es nach der nächsten Wahl dann vielleicht einen grünen Bundesrat oder eine grüne Bundesrätin gibt.
Ich weiss nicht, was das Huhn und was Ei ist. Ich glaube, jener, es ist umgekehrt. Es sind Parteien, die die einzelnen Bundesräte, die sie haben, wahnsinnig unter Druck setzen, dass sie etwas machen. Und das gilt vor allem für die Entourage. Ich meine, der Krieg gegen den Gassis, der ja fast von allen Departementen jetzt geführt wird, ob zu Recht oder zu Unrecht, das ist sehr auffällig. Und es gibt ganz klare Interessen. Also es gibt Leute, die einfach Parteien, die unbedingt wollen, dass Gassis ins Problem hineinkommt. Und von dem her bin ich nicht so sicher, ob der Bundesrat selber die Schuld ist, sondern ich glaube eher, sind Parteien. Und das ist ein bisschen der Grund, warum das immer so ist. Weil wir haben vier Parteien, die einfach Konkurrenten sind. Und die sind immer im Bundesrat. Und diese Konkurrenz wirst du immer haben.
Gut, aber natürlich jetzt in einer neuen Form. Reden wir über unser nächstes Thema, die Schweiz und die NATO. Der Thierry Burkhardt, das ist der neue FDP-Chef, will sich und seine Partei profilieren, die braucht das natürlich. Und jetzt, indem er einen Vorschlag macht, die Schweiz soll sich eigentlich an die NATO anschliessen, das findest du total daneben. Das hätte keine Chance bei einer Volksabstimmung, hast du geschrieben. Aber die Hörer von dieser Sendung wissen ja eindrücklich, dass du die Mehrzahl von allen Abstimmungen immer daneben liegt.
Das ist gut, ja. Dann hast du das eigentlich schon das Argument schon erledigt. Da muss ich gar nicht mehr sagen.
Gut,
aber bis ich bei der NATO-Beitritt mich irren geht, also noch lange. Ich glaube, Roger, du wirst nicht darauf wetten, dass ein NATO-Beitritt in den nächsten 10 Jahren mehrheitsfähig ist. Da müssen also schon die Russen viel näher kommen zu der Schweiz. Also sagen wir so wie bei Finnland, wo eine gemeinsame Grenze hat. Nein, ich glaube, das ist wirklich aus meiner Sicht von Thierry Burkhardt strategisch nicht so wahnsinnig intelligent gewesen. Ich weiss, dass in gewissen Kreisen von seiner Klientel das wahnsinnig gut ankommt, nämlich so ein bisschen der internationalistischere Flügel von der FDP, wo eben eigentlich auch die EU sehr, sehr freundlich bis sogar sehr freundlich anschaut. Aber ich glaube, beim Wähler, und ich rede jetzt auch vom freisinnigen Wähler, ist das nicht etwas, das wahnsinnig ankommt, weil es ist einfach zu unrealistisch. Es ist viel zu unrealistisch und ich glaube, es wäre für die bürgerlichen, drei bürgerlichen Parteien jetzt sehr viel einfacher gewesen, die Armee aufzurüsten. Interessanterweise macht das aber niemand. Auch die SVP tut sich anders profilieren. Die redet wahnsinnig viel über die Neutralität. Dann tut die FDP das Gegenteil sagen. Nein, das ist eigentlich überholt. Und die Mitte macht wieder etwas anderes. Also ich muss sagen, für die Linken läuft es zurzeit wieder sehr gut. Also es ist, ich meine, die Linken sind eigentlich extrem in Defensive geraten. Einerseits wegen dem, was du gesagt hast, das beschwächelt einfach grundsätzlich. Und zweitens, der Krieg hat natürlich viele Worte, die die Linken vertreten haben, natürlich in Frage. Aber die Bürgerlichen machen meiner Meinung nach nichts daraus.
Also, der Blocher und der Somm, die können wir vergleichen aus dem Zweiten Weltkrieg, wobei die Situation natürlich total anders ist. Es ist nicht mehr ein Krieg zwischen den Nachbarländern von der Schweiz, wie der Jahrhunderte vorher. Dort hat die klassische Schweizer Neutralität als Kleinstadt absolut Sinn gemacht und unser Land aus zwei Weltkriegen draussen gehabt. Jetzt ist alles anders. Europa, das demokratische Europa, ist geeint, einerseits in der NATO, andererseits in der EU, geeint gegen einen autoritären, diktatorischen und imperialistischen Staat wie Russland. Militärisch ist das ganz eine andere Situation. Jeder, der bei dieser Ausgangslage sagt, die Schweiz könne sich allein verteidigen, ist meiner Meinung nach überhaupt nicht auf die radikale Veränderung der Situation eingegangen. Und das betrifft auch den Autor vom Buch Marignano und einen Autor von einer sehr wohlwollenden Biografie von seinem Mentor Christoph Blocher.
Kannst du noch den Namen erwähnen von dem sehr bekannten Autor?
Erstens
tust du, und das ist immer ein alter Trick, man tut einfach irgendwie das Argument vom Gegner so entstellen, dass man nachher gut dagegen argumentieren kann. Ich habe nicht gesagt, militärisch können wir uns völlig allein verteidigen und habe heute sogar geschrieben im Memo, nicht einmal im Zweiten Weltkrieg haben wir das gemeint. Der General Guisan hat das Gespräch gesucht mit den Franzosen, um sich gegen die Nazis zu wehren. Die Schweiz hat noch nie, das ist seit langer, langer Zeit, das war ja bei Napoleons Zeiten klar gewesen, dass wir es war sogar seit 1515 klar gewesen, dass wir uns allein nicht verteidigen können. Wieso haben wir einen Soldvertrag gemacht mit Frankreich? Genau aus dem Grund, weil wir gewusst haben, das ist die Überlebensgarantie für den Kleinstaat. Also das habe ich gar nie gesagt, deshalb musst du gar nicht gegen das argumentieren. Das Zweite ist, ich bin nicht der Meinung und nicht ganz der gleichen Meinung wie der Christoph Blocher. Ich habe mich da gar nicht geäussert, sondern ich sage nur, ein NATO-Beitritt ist nicht mehrheitsfähig. Das ist der Punkt. Und als Partei...
Also es geht ja nicht um einen Beitritt, eine Annäherung.
Schon die Annäherung wird ein Riesenproblem. Ja, das ist
und unsere 35 Flüge
ja, probier's mal.
Dann irgendwie
ja, viel Glück.
Das machen wir ja jetzt schon.
Wir gehen ja auf Norwegen fliegen. Läuft alles schon. Wir wollen schon viele Sachen gemeinsam üben und so weiter. Das ist ein Pipe Dream. Es geht nicht um das, muss man gar nicht formalisieren, das läuft schon lange. Und übrigens auch während dem Kalten Krieg ist das gelaufen. Britische Spezialeinheiten sind in die Schweizer Berge gekommen, üben und so weiter. Hey, das machen wir schon lange, aber man hat das nicht so an die grosse Glocke gehängt, weil es nämlich immer ein Problem war für die Neutralität und man sollte es auch jetzt nicht an die grosse Glocke hängen, weil die Neutralität ist eine heilige Kuh in der Schweiz. Da hast du 90%, die sagen, das wollen wir, die Neutralität. Das ist der Punkt.
Das wollen wir mal schauen, aber welche Neutralität? Man hat jetzt gesehen, man hat die Sanktionen gemacht, man hat zwar keine Waffen geliefert, aber man hat sich klar positioniert und 85% der Schweizer, leider nicht so viel von der SVP anhängen, sind klar auf der ukrainischen Seite. Aber man muss auch die Ausgangslage noch ein bisschen anschauen. Wir haben ja Glück mit unserer geografischen Lage, die hat die Ukraine nicht. Die sind direkt neben Russland. Die hat auch Polen nicht, ebenso wenig wie die baltischen Staaten. Die wissen, wer der grosse Feind ist, gegen den man sich wappnen muss und was für Entscheide dazu notwendig sind. Das heisst, wir haben eine Luxusmentalität. Wir brauchen die NATO nicht, wir brauchen die EU nicht. Aber ich hoffe jetzt, Markus, dass man realisiert, dass die Haltung seit dem 24. Februar eigentlich ernsthaft müsste überprüft werden.
Roger, noch eins. Wir haben immer gewusst, seit 1945, dass ohne Amerikaner wir nicht sicher sind. Und die Schweizer Armee hat schon immer geschaut, dass sie zusammenarbeiten mit der NATO. Das ist nichts Neues, weil unsere Vorfahren sind nicht dümmer als du und ich. Die haben auch gesehen, dass ein Kleinstaat gegen die Sowjetunion sich nicht allein verteidigen kann. Das ist völlig klar. Das ist ein No-Brainer. Aber es ist eben auch ein No-Brainer, wenn man das Gefühl hat, man muss das politisch sogar noch festschreiben, obwohl man weiss, dass ganz viele Leute Neutralität als ein Erfolgsrezept anschauen von der Schweiz. Und das ist es auch gewesen. Und ich finde jetzt zum Beispiel bei der Ukraine... Das geht um die Regierung.
Was heisst das?
Es geht um, nein, nicht um Täuschen. Es geht um das, dass
Mal,
erstens,
das heisst, man macht es ja,
unsere
man
Bevölkerung hat immer gewusst, Neutralität ist ein gutes Prinzip, aber man kann auch sterben, wenn man gewisse Prinzipien übertreibt. Aber es gibt auch Prinzipien, die du einfach nicht kannst sprechen kannst. Und ein EU-Beitritt übrigens auch und ein NATO-Beitritt ist ein Problem für die Neutralität. Und deshalb haben wir es nie durchgebracht. Wir sind nicht in der EU. Wir sind genau aus dem Grund nicht in der EU.
Gut, aber ich finde es immerhin doch historisch interessant, dass du dich in diesem Punkt ein bisschen ein Mü von Christoph Block und seiner Haltung
distanzieren. Nein,
das tue
ich selbstverständlich nicht. Das tue ich selbstverständlich nicht. Aber eben, wie gesagt, als Historiker weiss ich, Neutralität war etwas, das wir immer hochgehalten haben, aber nicht immer haben voll durchziehen können. Das geht nicht. Aber die noch formal aufgeben, ist etwas ganz anderes.
Gut, also reden wir jetzt zum Schluss noch über Rechtspopulisten in Europa und das in 15 Sekunden.
Einfach saubere Stammdaten, einfach keine doppelten Einträge mehr, einfach alle wichtigen Informationen verfügbar, einfach bereit sein für die digitale Transformation und einfach wieder Vertrauen in Daten gewinnen. Holen Sie sich perfekte Stammdaten in Ihr Unternehmen. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Also die Frage ist, wie geht es den Rechtspopulisten in Europa in der aktuellen Situation? In Ungarn und Serbien haben sie die Wahlen gewonnen. Der Orban und der Vucic, beides klare Putin-Freunde. Und in Frankreich, Putin-Freundin Marine Le Pen hat sie wieder in die zweite Runde von der Präsidentschaftswahlen geschafft. Wobei sich aber die meisten Parteien gegen sie sich verbünden werden. Und jetzt frage ich dich, Markus, wie beurteilst du das Resultat von der Marine Le Pen? Ist es stark oder nicht so stark? Ist der Macron gefährdet oder nicht?
Also erstens ist er nicht gefährdet und zweitens ist es so, wie man es erwartet hat. Es ist nicht schlechter, aber auch nicht besser. Ich finde es erstaunlich, dass es nicht schlechter ist, weil sie hat sich wirklich, also ich meine, ist fast die einzige in Europa von den grossen, wichtigen Politikern, die sich immer noch so deutlich gegenüber Putin eigentlich nicht abgrenzt hat. Das finde ich
und von ihm finanziert
ja, ist erstaunlich, oder? Das ist wirklich erstaunlich. Hat er ihn aber offensichtlich nicht geschafft. Es war nicht so ein Thema in diesem Wahlkampf, offensichtlich. Das Franzosen nicht so beschäftigen. Und ich finde bei Frankreich also schon etwas ganz anderes, wo mich viel mehr beschäftigt. Das ist einfach der Untergang von der traditionellen Parteien und eigentlich das politische System, das eigentlich nicht mehr funktioniert. Oder seit dass du die Sperrminorität hast von Le Pen, hast du einfach immer 70% gegen die Le Pen und der Macron kann eigentlich machen, was er will. Er kann nicht abgewählt werden aus dem Grund, weil seine Konkurrenz außerhalb von der Le Pen hat auch keine Chance. Also, es ist eigentlich meiner Meinung nach völlig dysfunktional. Und ich glaube, lang geht das nicht mehr gut weiter. Was? Gut, wir sollen uns freuen. Eines der wichtigsten Länder von Europa ist völlig unstabil. Ich meine, Macron ist ein Technokrat, der 5 Jahre lang Zeit hatte, um das Land zu reformieren. Hat nicht wahnsinnig viel zustande gebracht. Ist ein wahnsinnig guter, netter Redner, aber also hat nicht viel zustande gebracht. Und jetzt geht das nochmal 5 Jahre so weiter. Ich weiss nicht, ob sich Frankreich das kann leisten.
Also gut, also der Macron hat immerhin auch verhindert, dass einer der Linken das kann gewinnen, was dich noch viel mehr würde stören. Ist wahrscheinlich, nein, sicher, der profilierteste Präsident in Westeuropa seit 5 Jahren. Hast recht, hat Probleme bei der Umsetzung von der Reformen, aber das haben alle Präsidenten vorher im Eck gehabt, weil das Land ziemlich verkrustet ist, hat darum auch viel Gegenwind bekommen. Aber ich bin beeindruckt von ihm, auch seinem Ansatz, seinem Gespräch mit dem Putin, wenn er sich eingebracht hat, weil er wirklich hat noch das Beste rausholen. Und ich glaube, es wäre verheerend, nicht nur für Frankreich, sondern auch für ganz Europa, wenn er dann im zweiten Wahlgang nicht gewinnen würde.
Also das glaube ich erstens wird nicht passieren. Zweitens, Le Pen finde ich ist unberechenbar. Ob die jetzt, wenn die jetzt Präsidentin wäre, was das heisst für Frankreich, das weiß ich auch nicht. Könnte ganz schlecht sein, Ich könnte niemand wählen in Frankreich. Ich würde mich enthalten, wie 25%. Nein, look, aber Roger, es ist auch in Deutschland so. Also in Deutschland wüsste ich auch nicht mehr, wer ich wollte wählen. Ich hätte jetzt vielleicht die FDP aber gewählt, aber auch da bin ich wieder enttäuscht worden. Ja, in der Schweiz weiss man es noch. In der Schweiz hat man noch in der Schweiz kann man die FDP wählen und man kann die SVP wählen. Man hat klare Alternativen zu Sachen,
die einpassen. Nein, hast du
nein. Überhaupt nicht. Aber du musst ja nicht immer eine Partei wählen, wo du überall einverstanden bist. Das kannst du ja nicht. Aber noch eines, jetzt zurück zu dem System. Das funktioniert doch nicht mehr gut, wenn du keine Alternativen mehr hast. Du musst doch eine Regierung abwählen können, ohne dass du Angst hast, dass nachher Vollidioten an die Macht kommen. Und das ist ja das Problem von Frankreich, oder? Das ist nicht gute Zeit.
Das ist richtig. Also, danke vielmals. Sind wir uns doch auch noch in diesem Punkt ein bisschen einig gewesen. Hier und da doch gewisse Differenzen. Was?
Ja. Nein, also, wo wir uns nicht einig sind, ist, was der Autor von Marignano betrifft, weil eigentlich alles Gültige geschrieben hat zur Neutralität, kann man nachlesen. Genau. Auf 500 Seiten.
Genau, und die Welt sich seit 1515 gemäß dem Autor sich überhaupt nicht verändert.
Nein,
also,
nicht.
Nächste Woche am Ostermendung fällt die Sendung aus, aber in 2 Wochen sind wir wieder zurück. Schönen Abend und viel Vergnügen beim Programm von Radio 1.
Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert von Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.